ist es schon ein Riesensegen, was uns diese Schriftstellen bietet. Das ist unglaublich, was ein Reichtum uns da zuteil wird. Und wir können so dankbar sein für die Schrift, die uns Gott so zur Verfügung gestellt hat. Ich bete noch, Herr Jesus Christus, nun bitte ich dich darum, dass du uns dein Wort auslegst und dass du uns dazu deinen Heiligen Geist gibst, sodass es wirklich als dein Wort erscheint und dass wir es richtig auffassen, denn dazu brauchen wir auch deine Hilfe. Denn, wie der Psalmist sagt, in deinem Licht sehen wir das Licht. Und so bitten wir dich darum, dass wir tatsächlich in deinem Lichte das Licht des Wortes und deiner Botschaft hier erkennen dürfen. So gib uns diese Gnade, dass wir es verstehen und anwenden können. Amen. Nun, wir sind gestern, ich würde fast sagen, stecken geblieben bei Römer Kapitel 7 am Ende. Und ich will das noch eben kurz aufgreifen. Auch ich, wenn ich das vorbereite, ist das für mich ganz live, ich bin ganz dabei und durchlebe das auch und durchlebe auch diese Tiefe, diesen Absturz. Das ist eben, was hier beschrieben steht, aber deckt ein Stück Realität auf. Und wie es auch zu Recht Erich Schnepel dargestellt hat, ist diese Tiefe der Sünde zu erkennen nicht eine Sache von einem jungen Christen, auch nicht mal oder gar nicht mal von einem Ungläubigen, weil der würde überhaupt über seine Sünde nicht nachdenken. Er sieht das gar nicht als Sünde, er macht das einfach automatisch und denkt, so ist es gut, so wie ich es tue. Und wenn man dann da reinsteigt und Christ wird, ist nicht automatisch Platz alles Bewusstsein da. Das braucht seine Zeit. Paulus war 20 Jahre Christ, als er den Römerbrief geschrieben hat. Und hat dann schon sehr viel in der Nachfolge gemacht und sehr viel Auseinandersetzung, neue Gemeinden gegründet und hat auch in der Praxis getestet, wie das Wort, was er von Gott offenbart bekommen hat, nun ankommen würde. Und wie die Reaktion ist, denn das sind zweierlei. Paulus sagt ja konkret, auch in den Römerbrief, dass der Glaube aus der Predigt kommt. Predigt aber aus dem Worte Gottes, wenn es gut ist. Und nun, nach Petrus' Aussagen, ist ja, was Paulus geschrieben hat, tatsächlich Schrift. Und das bedeutet, damit stellte er Petrus von damals diese Briefe von Paulus auf der Ebene der Offenbarungen Gottes im Alten Testament. Es ist unglaublich, dass dieses Bewusstsein schon da war. Und was ich damit sagen will, dass Paulus in seinem Dienst ja das, was er offenbart bekommen hat, schon angewandt hat, er hat es schon gelehrt. Und auch gerade da wirkt der Heilige Geist weiter, wenn wir es lehren und Feedback bekommen, dann merken wir, wo es verstanden wird oder wo es nicht verstanden wird, wo wir es vielleicht etwas anders formulieren müssen. All diese Prozesse haben in dem Kopf von dem Apostel Paulus Fortgang gefunden. Das war einfach so. Und das macht aus, dass das Gesamte, was wir hier präsentiert bekommen haben, eine Botschaft Gottes ist, Wort Gottes. Das ist nicht ohne den Paulus. Nein, es ist ganz gar mit ihm. Seine ganze Persönlichkeit und sein ganzes Leben war mit da drinnen. Und dann, wenn ich das jetzt hier auch predigen darf, ich achte es als laute Gnade, es tun zu dürfen, gehe ich auch mit in diese Worte und ich merke, was bei euch ankommt oder was gar nicht ankommt und da ist eine Auseinandersetzung. Merke es vielleicht noch nicht mal nur in dem, was ihr sagt, sondern auch geistlich. Und geistig gesehen ist diese Realität, da wir nun Menschen von Fleisch und Blut sind und Fleisch leben und nicht absolut geistlich sind und es auch nicht von der Schrift aus angebracht ist, solange wir hier leben, uns komplett zu vergeistlichen. Deswegen erfahren wir diese Dinge, die Römer 7 darstellen, auch. Ich sehe, Römer 7, 23, ein anderes Gesetz in meinen Gliedern. Das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt, in dem inneren Menschen. In diesem Gemüt, sagte Paulus, wollte er dem Gesetze Gottes Gehorsam leisten. Und dieses andere Gesetz in meinen Gliedern hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Wir können nicht anders, als dass wir auch im Fleisch leben und dass das eine Realität ist, auch wenn wir Christen sind. Das ist diesen fleischlichen Aspekt, der jetzt hier deutlich gestellt wird und die auch der Apostel Paulus leben musste. Und ich glaube, dass es zwar eine persönliche Erfahrung von den Apostel ist, wenn es dann das ist, weil es in der Ich-Form geschrieben steht, dann ist es eine Erfahrung von ihm als Christ und nicht vorher. Ich bin davon überzeugt. Aber ich glaube weiter, dass es auch ein literarisches Mittel ist, um uns mit hineinzunehmen in diese Realität der Sünde. Weil wie es Paulus sagt, wenn die Sünde größer wird, ein Übermaß annimmt, wird die Gnade überströmen. Das ist genau diese Aussage, dieses ein großes Maß, ein Vollmaß der Sünde. Aber da meint er nicht, dass wir, das widerspricht hier vehement, dass wir andauernd sündigen müssen. Nein, es geht um den Bewusstsein über die Sünde. Wir merken, wie sündhaft wir in unseren Gliedern, in unserem Fleisch sind. Durch die Sünde sind wir getrieben. Das ist eine Realität. Und je mehr wir das merken, je überströmender wird die Gnade. Das ist eigentlich, was Paulus hier sagen will. Und nun will er jetzt diese Gegenüberstellung noch bringen und seufzt dann am Ende, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Und dieses Seufzen, ja, geht dahin, dass er zugeben muss, niemand ist dazu imstande. Auch Johannes in der Offenbarung 4, Vers 2, da schaut er in den Himmel. Und das ist am Ende von einem Leben im Glauben, auch im Geiste, wie der Johannes, man könnte sagen, am längsten gelebt hat und am Ende seines Lebens als Christ die Offenbarung empfing. Und da sah er diese Offenbarung, diese Begegnung, diese himmlische Schau, da wurde gefragt, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden, noch unter der Erde konnte das Buch auftun und hineinsehen. Also da ist etwas aufbewahrt, das ist so heilig, da kann niemand drankommen. Und ich, sagt ihr Johannes, weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Nun ist es schon so lange Christ, warum kommt er an der Stelle nicht auf Jesus? Das ist so real, Leute. Manchmal stecken wir tief in ein Gefängnis drin. Wir stecken in etwas drin, manchmal in der Nacht. Dann werde ich wach, bin hellwach. Und es ist, wie wenn nichts geht. Es ist auch kaum ein Gebet möglich. Es ist irgendwie so eine komplette Festgefahrenheit. Und natürlich müssen wir uns dann bemühen und sagen, okay, wir kennen Jesus und wir beten. Das ist richtig, dann ein Angang und dann auch wenn man dann betet, dann bleibt alles so, ist furchtbar. Und auch hier, der Johannes ist zwar hier im Himmel, aber er schaut und der weint. Es ist niemand würdig. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Das heißt, ein anderer muss ihm dann sagen, pass auf, da haben wir doch den Herrn, den Auferstandenen, den Himmel. Jemand muss es ihm da noch sagen. Warum kommt er selbst nicht drauf? Es ist so real, Leute. So müssen wir es auch immer wieder gesagt bekommen. Und so muss die Predigt, was? Oh, Entschuldigung. Ja, Offenbarung 5, gut, für nicht für Wett, ja. Kapitel 5, Offenbarung 5, ja? Es ist so real. Glaube kommt aus der Predigt. Predigt aus dem Wort Gottes. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Römer 7, 25, erster Teil. Da kommt er seufzend letztlich dann doch zu diesem Danken. Wir sollen in allem Dank sagen, so sagt der Apostel im Neuen Testament. Aber auch der Psalmist im Psalm 50, Vers 23 sagt, wer Dank opfert, der preiset mich. Und da ist der Weg oder der bahnt einen Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Interessant. Hier wird Dank als ein Wegbahner zu dem Erkennen des Heils Gottes angegeben. Dank opfern. Und Paulus kann im Fleisch dann letztendlich in diesen elenden Mensch letztlich nur noch sagen, Dank sei Gott. Und da erst wird dann den Weg gebahnt und den Übergang zu Römer Kapitel 8 geschaffen. Doch ist das ja eine Praxis, dass wir, also wie Paulus es in Römer 7 angibt, uns selbst und die Sünde in uns trennen. Und das hat der Psalmist im Psalm 42 schon vollbracht. Da heißt es, was betrübst du dich, meine Seele, Vers 12, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Das heißt hier, das Harren der Seele und das Zusprechen der Seele, wenn wir in dem Loch stecken, was immer mal wieder vorkommt, vielleicht bei euch nicht, aber ich glaube real gesehen, und bei manchen Menschen ist es so, dass sie es nicht spüren, aber anderen spüren spüren das bei einem. Weil manchmal ist man so ein Querulant, ohne es zu wollen vielleicht. Man meint es alles gut und hat alles im Blick, aber stört nur die anderen alles auf. Und alle sind unbeunruhigt und sagen, was ein unmöglicher Kerl oder Frau oder was auch immer. Das heißt, dass wir selbst anfangen zu spüren, diese Tiefe unserer Sündhaftigkeit ist Gnade. Und dass wir das Loch auch haben. Dass wir dann aber anfangen, auch wie hier, unsere Seele zuzusprechen und sagen, harre auf Gott, ich werde ihm noch danken. Und wenn ich danke, bahne ich einen Weg, dass das Heil Gottes offenbar wird. Und dann diesen komischen Abschluss, man würde da denken, jetzt konnte ich nach dem Denken sofort rübergehen zu dem Römer 8. Wir müssen natürlich wissen, dass die Kapitelangaben später hinzugegeben wurden. Ja, es ist ja nicht so, dass das von Anfang an so gedacht ist. Das ist wirklich wichtig zu wissen, weil letztendlich ist es künstlich. Ja, Paulus geht schon weiter automatisch. Er hat es in einem durchgeschrieben. Aber trotzdem muss er das auch einmal auf den Punkt bringen, damit wir, man könnte sagen, die Realität des im Fleisch Verhafteten, des Sündhaften, nicht einfach im Geistlichen, was dann kommt, übergehen. So diene ich nun mit dem Gemüt, dem Gesetz Gottes. Das ist der Wunsch des inneren Menschen. Ich will dem Gesetz Gottes dienen. Aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Nach wie vor, solange ich im Fleisch lebe, habe ich damit zu tun. Es geht nicht ohne dem. Und der muss das auf den Punkt bringen, als ein Realitäts- oder Bestandsaufnahme. So ist es einfach, das Leben im Fleisch. Wir dienen, ohne es zu wollen, vom inneren Menschen her, dennoch das Gesetz der Sünde. Und dann geht es nahtlos über Römer 8, Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das heißt, auch das, was noch im Fleisch geschieht, ist nun unter einem ganz anderen Zeichen gestellt. Früher war es verdammt, zum Tode hin. Nun stehen wir, wenn wir in Christus Jesus sind, wenn wir in Christus Jesus sind, wenn wir Platz genommen haben in den Zug und im richtigen Zug sitzen, Jesus Christus. In diesem Zug ist keine Verdammnis für das Verfallensein der Glieder an dem Gesetz der Sünde. Wow, es ist unglaublich, was eine Aussage. So gehen wir dann über zu diesem letzten Teil, diese vier Kapitel. Und Watchman Nee hat diesen letzten Kapitel, diesen achten Kapitel, als unter dem Überschrift der Christ im Geist beschrieben. War vorher der Christ im Fleisch, in Kapitel 7, nun der Christ im Geist. Und da wollen wir nun weitermachen, zweigeteilt. Erstmal den Teil, also befreit und verherrlicht leben, Vers 1 bis 17, und zweiter Teil dann, 18 bis 39, erwartungsvoll leben. Römer 8, Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das in Christus Jesus sein war damals vielleicht noch leichter und klarer verstanden als heute. Heute sagen so viele, ja, ich bin Christ. Und die Aussage, ich bin Christ, so, ist nicht gleichbedeutend mit in Christus sein. Das sind zwei Paar Schuhe. Also viele sagen, ich bin Christ, in Gegenüberstellung zu, ich bin Muslim oder ich bin Buddhist oder Hindu. Das ist meine Religion. Das hat mit dem in Christus sein überhaupt nichts zu tun. Das muss dann erst nochmal klar werden. In Christus Jesus zu sein, ist eine geistliche Realität. Und das müssen wir antreten. Dafür sagen wir zu dem Alten Nein und zu dem Neuen, was uns angeboten und geschenkt wird, ja. Und wir nehmen Platz in den Zug und fahren mit zum Ziel. Gott, dem Vater. Nun ist die Offenbarung wunderbar, wie die Offenbarung uns auch auf die Zukunft hinweist und zum Beispiel auch die sieben Sensreiben. Und viele deuten diese sieben Sensreiben als einen Abriss der Kirchengeschichte. Und wenn wir es dann so wahrhaben wollen, dann würde es sehr passen, dass diese letzten Sensreiben an die Gemeinde in Laodicea in Offenbarung 3, also ab Vers 12 meine ich, dass genau diesen Situation nun uns passt. Und da sagt der Herr über diese Gemeinde, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Das heißt, in Christus zu sein, bedeutet, in einer lebendigen Person da zu sein. Und wenn du dich bestialis, ich sage es nur mal so salopp, verhältst, wenn du dich weit weg von dem verhältst, wie es Christus gefällt, irgendwann sagt er, als lebendige Person, das kotzt mich an. Und das kann ihm so übel werden, dass er irgendwann sagt, ich kotze dich aus. Und dann bist du nicht mehr in Christus. Deswegen ist die Realität, in Christus zu sein, gerade in der letzten Zeit, in der Endzeit, eine ganz große, nicht in Christus zu sein. Obwohl wir meinen, Christen zu sein. Diese Christen in Laodicea, die behaupten, ich bin reich, ich brauche gar nichts. Und die haben die besten Programme in ihrer Gemeinde. Alles ist abgedeckt, so meinen sie. Aber Aber Jesus sagt, pass auf, du bist arm, du bist blind und bloß. Jesus hat ein ganz anderes Urteil über diese Leute als sie selbst. Aber wie gnädig, dass er dennoch dann sagt, siehe, ich stehe vor der Tür der Gemeinde. Also er ist nicht in der Gemeinde. Und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Was eine Gnade. Auch in dieser abartigen Gemeinde, Laodicea, hat Jesus dieses gnädige Angebot. Er hört nicht auf, an deine Herzenstür zu klopfen. Und nun ist es so weit gekommen, dass die Tür der Gemeinde ist, ist aber nicht mehr zugänglich. Nun geht es um einzelnen Herzen, wenn jemand deine Stimme hört. Es ist eine verloren gehende Situation in den letzten Tagen, dass Menschen in Christus sind. Aber die Beschreibung ist schlicht so. Wir sind in Christus. Vers 2, Römer 8, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, in Christus Jesus, nun ist das der Geist, der lebendig macht, in diesem Zug, diesem Fahrzeug Jesus Christus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Hat gemacht. Ist geschehen. Dieses Gesetz ist nun in Christus in uns lebendig vorhanden. Und dieses Gesetz beschreibt einfach, es ist schon vollbracht. Du bist frei gemacht. Das ist eine Beschreibung eines geistlichen Zustandes. Neu. Diesen geistlichen Zustand beschreibt noch nicht mal, dass man leiblich, das heißt fleischlich, das auch alles lebt. Sonst würde ja niemand dazu gehören. Aber es werden hier Fakten aufgestellt im Geiste. Und durch den Heiligen Geist soll diesen Fakten, die aufgestellt wurden, uns nun immer fester ins Herz rücken. So beten wir auch manchmal, dass wir die Worte Gottes in unseren Herzen wirklich aufnehmen und sie dort bleiben mögen, dass sie wirklich in unseren Herzen Wurzeln schlagen. Also es geht jetzt hier um diesen Gesetz, ja. Auch hier interessant, es geht um jede bestehende oder geltende Norm oder Ordnung, Sitte oder Brauch. Und wir haben es mit dem Gesetz des Geistes, mit der Norm oder einer Ordnung des Geistes zu tun. Eine neue Ordnung, die nicht gleich ist dem Gesetz des Alten Testamentes, auch nicht und gar nichts gleich ist mit dem Gesetz der Sünde. Aber wir sehen, dass das Gesetz neutral benutzt wird, weil auch die Sünde hat sein Programm, seine Normen und sagt einfach, mach, worauf du Lust hast. Das sagt die Sünde. Ich habe Jakobus schon zitiert, ich gehe noch einmal zu ihm zurück, weil es hilft, auch diese Aussage sagen über das Wort hier uns einzuprägen. Jakobus 1, 23, wenn jemand ein Hörer des Worts ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel, ich habe in Klammer dahinter geschrieben, zu Verständnis und Hilfe des alttestamentlichen Gesetzes beschaut. Oder der Gebote, die 10 Gebote zum Beispiel, schaut da rein und sagt, ja, tatsächlich, da habe ich gelogen. Aber was macht ihr dann? Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Und die nächste Ecke lügt er wieder. So geht das. Das heißt, er hat zwar in den Spiegel geschaut und hat kurz erkannt, ja, das war daneben. Kleiner Schrecken, aber er kehrt sich um. Ach, war nicht schlimm, das machen andere doch auch. Und ich vergleiche mich mit allen anderen Menschen und sehe nicht, das war Gottes Gesetz, der mich das spiegelte. Aber dann sagt er in Vers 25, Jakobus 1, wer aber durchschaut oder durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit. Nun ist ein anderes Gesetz hier beschrieben. Und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Gesetzes, der wird selig sein in seiner Tat. Interessant. Nun ist das, könnte ich sagen, das Gesetz des Geistes des Lebens, hier bei Jakobus genannt, das vollkommene Gesetz der Freiheit, ist ja ein ganz anderer Spiegel. Diesen Spiegel hat Tatsachen gemacht, das ist alles geschehen, aber wirft uns nun, man könnte sagen, nicht nur auf uns selbst zurück, sondern gibt den Geist dazu, dass wir auch fähig werden, gemäß dem Gesetz zu leben. Und in dem Sinne nicht vergessliche Hörer, sondern Täter des Wortes zu sein. Und dann heißt es, diese Tat, vom Geist Gottes gesegnet, ist eine Tat, die bei Gott angerechnet wird. Hier geht es nicht um Werkgerechtigkeit, sondern es geht um Werke, die aufgrund der Erlösung stattfinden. Und so, man könnte sagen, vor Gott ein Konto darstellen und anreichen, wenn wir diese Taten im Geiste, im Glauben getan, nun vollbringen. Und wir werden auch sehen, dass wir dann gelingen haben werden. Das ist gar nicht so leicht. Weil auch wir, ich hatte schon gesagt, jeder hat so sein Päckchen oder auch ein riesen Paket. Jeder hat ja, dieses Erbe im Fleisch und der einen hat es dicker und das ist nicht leicht, da rauszukommen. Und dann haben wir vielleicht in unserem Leben noch jahrzehntelange Gewohnheiten in einer falschen Richtung. Ein Mann bei uns, in unserer Gemeinschaft, in unserem Hauskreis, seine Frau, sie sind ganz feine Christen und sie wollen den Herrn folgen. Aber wir haben immer wieder festgestellt, dass sie irgendwie träge wurden. Sie waren immer müde und mussten früh ins Bett. Und dann haben wir 8 Uhr abends angerufen, dann waren sie schon ins Bett. Also, die Frage, wie lange braucht ihr das Schlafen? Ich meine, also klar, jetzt 8 Stunden ist okay, aber wenn es dann 10 oder 12, das ist ein bisschen übertrieben, ja? Man kann auch zu viel schlafen. Nun, dann merkten wir, sie haben eine Not. Und dann haben wir mit ihnen gesprochen. Wir hatten es gedacht, aber wir wollten nicht, es geht ja nicht darum, jene zu bezeichnen, also wir sind da auch frei, darin offen. Aber sie haben in diesem Gespräch zugekommen, sie haben jetzt alle ja, gut gegessen und sie waren auch etwas fülliger, also nicht sehr übertrieben, aber man konnte sehen. Und dann gaben sie in dem Gespräch zu, dass sie esssüchtig sind. Ja? Und das Verhalten war so, also Frust auf der Arbeit, nach Hause, erster Gang, Kühlschrank. Ja, das ist dieses typische Verhalten, Frust wegessen. Ja? Und das haben sie gesagt. Nun ja, habe ich gesagt, wenn es um Sucht geht, dann braucht ihr Hilfe von außen. Wir haben einen Tipp gegeben, es gibt da so eine Möglichkeit und so weiter von einer Ernährungsumstellung und das sei hilfreich. Wir hatten gerade jemanden getroffen, der das jetzt auch drauf hatte und das erzählte und da auch Selbsterfolg vorweisen konnte. Und zwischendurch, dann hat er jetzt mit dem Freund so, ist er mal essen gegangen, eine Pizza, musste wir mit dem sprechen, Pizza essen und Bier trinken, ja, ist alles gut, ja, aber dann habe ich ihm gesagt, ist das angebracht? Und dann wurde es so richtig grantig. Was, ich kann doch mal ein bisschen was essen. Dann habe ich gesagt, ich sage dir das nur, weil du selbst mir gesagt hast, du bist esssüchtig. Ich sage es nicht, weil ich dir nun einen auswischen will. Ich sage, du hast das gesagt und deswegen sage ich dir das. Und dann verstand er es und nickte ein und ließ sich helfen. Und er beschreibt jetzt, dass es ihm wirklich viel besser geht. Er hat eine Ernährungsumstellung, also kein Diät, eine Umstellung. Und er sagt, Mann, ich habe viel mehr Kraft wie vorher. Und wenn man ihm um 8 oder 9 Uhr abends anruft, dann geht er noch ein Telefon. Also, verstehen wir, nun heißt es, der wird selig sein in seiner Tat. Diesen Tat wird gelingen, wird Erfolg haben. Eventuell sogar schon hier. Aber über das hinaus wird es bei Gott angeschrieben sein. Eine wunderbare Aussage. Auch der Psalmist, Psalm 51, der David, der durch diese Riesenbuße ging, sagt dann am Ende, denn Schlachtopfer, Vers 18, willst du nicht. Ich wollte sie dir sonst geben und Brandopfer gefallen dir nicht. Das ist, was das Alte angeht, Schlachtopfer, Brandopfer, um den Herrn zu beruhigen, zu besänftigen, um Erlösung zu erlangen. Das wäre Werkgerechtigkeit, um dadurch erlöst zu werden. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz. Willst du Gott nicht verachten? Deswegen hier kommt diese Haltung hinein, diese Haltung der Demut, wo wir anfangen, offen zu sein für Weisung. Und dann lesen wir weiter. Tu wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern zu Jerusalem. Er war König von Israel oder von Juda und hat das ja auch praktiziert und hat in dieser Gnade Jerusalem ausgebaut. Und dann einen interessanten Schluss. Dann, sagt er, werden dir gefallen Rechte, Opfer, Brandopfer und Ganzopfer. Dann wird man Stiere auf deinem Altar opfern und sie werden Gott angenehm sein. Das heißt, hier beschreibt er die gleichen Opfer wie vorher, aber nun von Gott, nachdem er ein geängstetes und zerschlagenes Herz hatte, nachdem er eine ganz andere Haltung dieser Opfer getan hatte, auf einmal waren genau die gleichen Opfer, die er vorher gemacht hat, die sinnlos waren, nun mit Sinn erfüllt. Von Gott annehmbar. Das ist eine ganz interessante Sache, dass es nicht darum geht, wenn wir als Christen leben, nicht zu werken, aber es geht nicht darum zu werken, um die Erlösung zu erlangen, denn die Fakten der Erlösung sind schon geschaffen. Punkt. Das macht Paulus klar in Römer 8. Vers 3 nun, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das heißt, hier ist das alttestamentliche Gesetz gemeint oder auch das Gesetz anderer Ordnungen, beide können gemeint sein, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Dort, am Kreuz von Golgatha, wo der Herr Jesus starb, da wurde die Sünde im Fleisch verdammt, in dem Fleische Jesu. Deswegen ist für uns nun keine Verdammnis mehr da, weil die Verdammnisaussage am Kreuz schon geschah an Jesus, wenn wir in Christus Jesus sind. Und in Christus Jesus sein heißt in den Auferstandenen. Eine gewaltige Aussage. 1. Petrus 2, 24, Christus hat unsere Sünde selbst hinaufgetragen an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Was gnädige Aussage. Petrus hat ja die Wunden gesehen, hat ja am Kreuz gestanden. Und konnte das von ganzem Herzen, aus ganzer Person sagen, diese Wunden sind uns zum Heil geworden. Wow, es ist vollbracht. Und diese Tatsache verfolgt jetzt Paulus über die nächste Verse. Halten wir das im Gedächtnis, weil wenn wir das nicht im Gedächtnis haben, dann werden wir das falsch auslegen, dann werden wir nicht verstehen, was er da meint. Damit die Gerechtigkeit, Römer 8, Vers 4, vom Gesetz gefordert, in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Wow! Auf eine geheimnisvolle Art und Weise wurde das, was da am Kreuz für uns geschah, für alle Menschen getan. Da geschah es also auch für uns. Das heißt, dort wurde es in uns erfüllt, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben und somit nach dem Gesetz des Geistes des Lebens unseren Gang gehen und nach dem Geist leben, wird das für uns und in uns erfüllt sein. Diese bekannte Verse in Galater 2, Vers 19, ich habe Vers 19 gestern schon zitiert, aber dann Vers 20 noch einmal dazu, ich habe es auch gestern schon gesagt, aber es ist so wichtig, diese Aussage, denn sagt Paulus, ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Das ist die eine Aussage. Paulus sagt, pass auf, das Gesetz hat mich ja sterben lassen, weil dadurch die Sünde offenbar wurde, die den Tod verdiente. Und so war mir das Gesetz ein Zuchtmeister auf Christus hin, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das ist eine geistige Aussage. Eine Realität, eine Bestandsaufnahme. Es ist Tatsache. Ich lebe. Doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Aber dann auch wiederum geht es weiter, weil auch das wird häufig von den Mystikern alleine genommen und sagt, Christus lebt in mir und jetzt müssen wir eine mystische Einheit mit Christus irgendwie erfahren. Aber Paulus geht sofort weiter und sagt, denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das ist die Realität, darin leben wir ja noch. Das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Martin Luther hat genau diesen Galaterbrief dreimal ausgelegt. Es war ihm so wichtig, weil da auch diese Auseinandersetzung mit dem Gesetz so auf den Punkt gebracht wurde. Und sagt das aus. Legung zu Galater 2,20, ich habe gesagt, dass nun nicht ich lebe, sondern Christus in mir. Aber, sagt Martin Luther, ihr dürft nicht annehmen, beziehungsweise zukünftige Ketzer sollen hier nicht eine Gelegenheit gegeben sehen, zu der Meinung, dass Christenleben vollziehe sich außerhalb des Fleisches, in Geistlichkeit der Engel. Kolosser 2,18. Wo man über sich selbst emporgehoben in wunderbare Höhen wandelt. Sprich, heute die Literatur in vielen christlichen Kreisen, die gehen genau darüber, in solche Höhen zu wandeln, das Unsichtbare zu sehen, Erfahrungen in Sphären zu machen, die wir normalerweise nicht sehen können und in Klammern sage ich dazu auch nicht sehen sollen. Nein, sagt Martin Luther, so lebt Christus in mir, dass ich mein Leben dennoch im Fleisch verbringe. Klare Aussage. Aber er geht weiter, der Apostel Paulus, Römer 8, Vers 5, erklärt uns das geistliche Leben. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt, die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. es geht um eine Gesinnung, um eine Ausrichtung des Herzens. Entweder ist man auf den Dingen des Fleisches, was wir für uns haben möchten, an Gefühlen, Erfahrungen und Sachwerten ausgerichtet, oder man ist gesinnt, ausgerichtet auf die Dinge, die Gott getan hat, tut und in Zukunft tun wird. Paulus sagt 1. Korinther 2, Vers 14, der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Wie ich schon sagte, in deinem Licht sehen wir das Licht. Also wir brauchen erst das Licht Gottes und dann sehen wir das Licht. Wir brauchen erst den Geist Gottes und dann erkennen wir den Geist Gottes. Wir meinen, wir können ohne den Geist erkennen. Geht gar nicht. Komisch, oder? Aber so ist es. Es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn. Eine neue Ausrichtung. Die Ausrichtung Christi, die auf Gott ausgerichtet ist. Wir suchen, was droben ist und nicht, was unten hier auf Erden ist. Römer 8, Vers 6, aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Das ist das Ergebnis. Der Sünde sollt ist der Tod. Geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede mit Gott. Philipper 2, Vers 5, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Er war ja Gott. Aber er hielt es, während er lebte hier auf Erden, nicht wie ein Raub fest. Das heißt, wie ein Löwe, der seinen Raub hat, der gibt diesen Raub nicht auf. Der lässt das nicht locker. Der will das für sich behaupten und fressen. Jesus nicht. Er ließ es locker. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Was für eine Gesinnung. Unglaublich. Um wie viel mehr hat er die Möglichkeit und das Anrecht gehabt, eben das Gottsein in Anspruch zu nehmen. 12 Legionen Engel hat er bestellen können, um ihn vor dem Kreuz zu bewahren. Er hätte ja auch alle Reiche dieser Welt beanspruchen können, weil er war ja Besitzer von allem. Aber er ließ es locker. Gestern haben wir den Propheten Sephania betrachtet und ein Vers ist mir aufgefallen, Sephania 3, Vers 11, zweiter Teil und Vers 12. Denn dann werde ich deine hochmütigen Prahler aus deiner Mitte wegnehmen und du wirst künftig nicht mehr überheblich sein auf meinem heiligen Berg. Und das spricht Gott in diesem Prophetenbuch über den Überrest, der noch bleiben wird. Und darüber sagt er dann, ich werde in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen. Und sie werden beim Namen des Herrn Zuflucht suchen. Dieses demütige, geringe Volk. Eine kleine Herde. Da geht's hin. Das ist was die Haltung, die was gilt für Gott betrifft. Diese Gesinnung soll uns bewusst und soll auch durch uns gelebt werden. Römer 8, Vers 7. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes untertan ist. Denn es vermag es auch nicht. Es kann dem Gesetz Gottes nicht halten. Es wird immer wieder einen Anlauf machen und ein Prof fällt es zusammen und wird deswegen immer resignierter. In einer, man könnte sagen, negativen Art und Weise. Er geht auf und sagt sich dann irgendwann, ja, wenn es so ist, dann bin ich nun mal ein Sünder, dann sünde ich einfach weiter. Kann doch nicht anders. Und alle machen das doch. Das sind aber Aussagen, die auch heute in den Gemeinden Vorgang finden. Das machen die anderen doch auch. Leute, wir können es nicht, weil diese fleischliche Gesinnung da ist und wir damit in Feindschaft gegen Gott sind. So auch Jakobus 4,4, ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Johannes 8, das haben wir schon zitiert, ich überspringe das jetzt, dass wir die Wahrheit kennen, das heißt, dass wir die Sünde kennen. Römer 8, Vers 8, die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen, ich habe das schon zitiert, können nicht fallen. Also ich habe Psalm 51, 19 auch schon zitiert, einmal noch als Erinnerung, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Das ist diese demütige Haltung. Das gefällt Gott. Wir wissen ja gar nicht, wie man zu Gott kommt. So war es ja auch bei einem tibetischen Ex-Lama. Ich habe ja diese Leute studiert. Und der ist durch ein Wunder ist der wirklich auf den Weg gekommen, dass er Christen begegnete. Und dann war er so interessiert, und er hat den Geist erkannt, das ist die Wahrheit. Das ist der wahre Gott, wie folge ich ihm? Und dann fragte er an den Christ, der ihm da anleitete, wie kann ich dann Christ werden? Was für Ritual muss ich ausüben? Er kannte nichts anderes als Ritualen, dass man etwas leistet und dann zu dieser Religion dann kommt. Und dann sagte der natürlich gar nichts. Für einen religiöser, eifriger Mensch ist das etwas Anstößiges. Wir wollen doch was tun, um zu dieser Religion zu gehören und da wollen wir auch einen Preis dafür bezahlen. Nichts, sagt er. Du musst nur in ein demütiges Herz willentlich bitten, Jesus, komme. Ich will mich auf dich einlassen. Es war fremd für ihn. Aber er hat es doch mit den anderen Tibeter, die schon Christ geworden war, getan. Römer 8, Vers 9, ihr aber seid nicht fleischlich. Nun, ihr seid geistlich, ihr seid eine neue Kreatur. Wenn denn Gottes Geist in euch wohnt, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Pass auf, hier ist nirgendwo die Rede davon, dass wir uns bemühen müssen, im Christi Geist zu sein. Die ganze Sprache ist, entweder bist du da, es ist einfach geschehen, oder es ist nicht geschehen. Es ist ein ganz eigenartiges Ding. Also, den ganzen Abschnitt, da ist nirgendwo etwas erwähnt, dass man etwas leisten müsste, um im Geiste Gottes zu sein. Komisch, oder? Du bist entweder drin, oder bist nicht drin. Oder du hast Christi Geist, oder du hast ihn nicht. Diese neue Schöpfung, die Paulus dann auch 1. Korinther 5, Vers 17 anspricht, ist, so jemand in Christus ist, ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Dann heißt es, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und die Betonung hier auf das Alte, was vergangen ist, ist nun ein Tatsachenbestand. Vorbei, passé. Das zählt nicht mehr. Es ist vergeben. Christus ist am Kreuz dafür gestorben. Nicht mehr für das, auch für deine zukünftige Sünde, es ist alles vergangen. Das heißt, den ganzen Geist des Gesetzes und den Sinn des Fleisches ist vorbei. Und dann, siehe, neu ist es geworden. Beachten wir. Ach Mensch, natürlich. Also was, der zweite Fehler schon, das ist furchtbar. Also es tut mir leid, so. 2. Korinther 5, 7, ja, das ist, ja. Dankeschön. Sehr aufmerksam. 2. Korinther 5, 17, ja. Und dieses Siehe, weil viele sagen, neu ist es geworden, alles ist neu, das ist eine falsche Übersetzung, alles ist neu, das steht nicht da. Das steht erst später in Offenbarung 21, Vers 5. Der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Alles. Da geht es um eine neue Kreatur und in dem leben wir. Das in Offenbarung 21, Vers 5 steht noch aus. Da wird alles neu gemacht. Nicht nur wir als neue Kreatur, sondern die ganze Schöpfung, ein neuer Himmel, neue Erde. Und das ist eine ganz andere Situation. Dann werden wir nicht mehr auch noch im Fleisch leben. Wir haben dann auch einen neuen Körper, einen neuen Leib. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Lass uns dann im Geiste uns freuen über das Siehe, was noch kommt. Eine gewaltige Aussage. Oh Herr, danke dafür. Römer 8, Vers 10, wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, wieder diese Bestandaufnahme ist so, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Paulus soll, Kolosser 1, 27, wir haben es schon zitiert, als Diener der Gemeinde, das sein Heiligen offenbarte Geheimnis unter der Heiligen predigt, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es geht also um Zukünftiges. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, also der Geist Gottes, in euch wohnt, also das Wort wenn ist eigentlich nicht eine richtige Übersetzung. Man könnte besser übersetzen, glaube ich, so nun der Geist Gottes in euch ist. Oder nun ist der Geist Gottes in euch, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Hier ist das Wort wenn, das ist eine Bedingung und das tut uns in diese Gedanken, oh, könnte es sein oder könnte es nicht sein. Nein, das ist hier nicht gemeint. Es ist einfach eine Weiterführung, Tatsachenbestand, der Geist Gottes ist in euch. Dann wird es auch so sein, dass eure sterblichen Leiber lebendig gemacht werden durch seinen Geist, der in euch wohnt. Tatsache. Ich greife eben voraus, ich würde das nachher noch ansprechen, Römer 8, 24, eben die Hoffnung, wir sind auf Hoffnung hingerichtet, also und dann heißt es, dass die Hoffnung, die man sieht, nicht Hoffnung ist, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht, wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld, wir warten, wir stehen in einer erwartenden Haltung. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Wir sind dem Fleische nichts mehr schuldig. Das ist eine ganz neue Aussage. Ich komme aus dem Buddhismus, aus der Esoterik. Und das ist ein Gedankengang, ein geistliches Kontinuum, wo die ganze Menschheit drinsteckt. Nicht Buddhismus, sondern vielmehr Esoterik. Das heißt, verwirkliche dich selbst. Und da wir damals auch an Reinkarnation geglaubt haben, dann haben wir gedacht, wir müssen noch nachholen, was wir in anderen Leben versäumt haben. Denn alles muss gelebt werden. Ah, sagt Paulus, ist nicht so. Du bist dem Fleische gegenüber nicht schuldig. Die Schwestern die in eine Schwesternschaft eingetreten sind, haben das eigentlich durch diesen Eintritt zum Ausdruck gebracht. Also sie sind im Fleisch nicht schuldig, sie sind Frauen, sie hätten ja auch Mütter sein können, Familie haben können. Nein, sie sind denen nicht schuldig. Das muss nicht gelebt werden, es könnte, aber es muss nicht. Also gewaltig, wenn wir das verstehen und das dann auch in unser Leben zum Ausdruck bringen. Natürlich kamen sogar, nachdem ich Christ wurde, viele Wünsche in mir auf. Und ich dachte, das muss ich noch verwirklichen. Auch als Christ. Muss nicht. Habe Genüge mit dem, wo du den lebst. Und lebe da drin, bleib dabei. Das ist auch die Aussage übrigens bei der Bekehrung. Bleib dabei, wo du drin steckst. Ich will nicht sagen, dass wenn ein junger Mensch also jung ist und ledig ist, dass er dann ledig bleiben muss oder was. Das ist eine natürliche Sache, dass man vielleicht dann auch einen Partner bekommt und heiratet. Das ist gar keine Frage. Aber es geht einfach darum, dass wir mit dem zufrieden sind, was wir haben und wissen, wir sind dem Fleisch gegenüber nicht schuldig. Ich bin, sagt Paulus vielmehr, Römer 1, Vers 14, ein Schuldner der Griechen und der Nicht-Griechen, der Weisen in der Nicht-Weisen. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Und dann Römer 13, Vers 8, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Da habt ihr eine Schuldigkeit. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Liebe den Nächsten wie dich selbst. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wie dieser einfache, schlichte Vergleiche. Das ist Fakt. Lebt im Geist, sagt Paulus, gerade 5, Vers 16. So werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen, nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Und darum sagt Paulus in Römer 8, Vers 13, zweiter Teil, wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Wow, das ist also eine Möglichkeit. Durch den Geist, durch all das, was vollbracht ist, es angenommen zu haben und sich darüber zu freuen und darin seinen Fortgang, seinen Weg zu finden, können wir die Werke, die Taten des Fleisches töten. Das ist der Weg in das ewige Leben hinein. Denn welche der Geist Gottes treibt, oder besser, die vom Geist Gottes geleitet werden, die sich vom Geist Gottes führen lassen. Und hier geht es um einen ganz praktischen Vorgang. Wir wissen, was die Gesinnung des Geistes ist und der Geist wird uns auch deutlich machen, was ein richtiger, was ein guter Weg ist. Glaubt daran und bittet. Zur rechten Zeit wird er in wichtigen Fragen eures Lebens aufdecken, was ansteht. Und darum erkennen wir, 1. Johannes 3, Vers 24, dass ihr in uns bleibt, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Der Geist ist da, wenn ihr Christen seid. Daran erkennen wir es, die sich also führen lassen vom Heiligen Geist und nicht verführen lassen von dem Geist der Welt, die sind Gottes Kinder. Fakt. Nun ist mir bewusst, dass die Zeit davon geht. Also ich weiß, es sind solche kostbare Aussagen. Also ganz kurz, dass wir uns nicht mehr uns selbst leben sollen. Nun in diesem Geist Gottes, dass wir nicht gleichförmig sein sollen. Diese Welt, Römer 12, Vers 12, Vers 2, das ist die Aussage des Paulus. Wir werden dann verwandelt. Luther übersetzt das hier. Sondern endet euch, nein, es ist ein passives. Aktiv ist im Geiste, im Sinne Gottes, nicht gleichförmig diese Welt zu sein. Das ist unsere Tätigkeit. Schau mal, was alle Welt macht und sag mal ganz bewusst, Das mache ich nicht. Ich mache was anderes. Dann werden wir verwandelt werden, damit wir neue Sinnen bekommen und prüfen können, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. So hat Paulus noch gesagt, Römer 15, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst. Kein Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Das ist das Seufzen, was in uns aufkommen darf. Auch wenn wir nicht weiter wissen, wenn wir feststecken und es scheint, wie wenn nichts mehr weitergeht. Aber, lieber Vater, wir leben in dieser Beziehung zu einem himmlischen Vater und das jetzt schon. Wie gewaltig ist das? Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Da fängt an, in dieser Beziehung zu dem Vater der Geist uns zu bestätigen. Und das Herz des Vaters wie ein Kind zu erkennen und zu lieben und zu sagen, es ist ein ganz neuer Zustand. Ich bin einer neuen Familie gehörig. Nicht mehr mein leiblicher Vater, und interessanterweise bei meiner Taufe war mein leiblicher Vater da und sein erster Gedanke, als ich dann auch hochkam aus der Taufe, dann kam blitzartig in ihm, der Herr hat es ihm gegeben, meine ich, der Gedanke, nun ist er nicht mehr mein Sohn. Für ihn war es traurig. Aber ich habe ihm gesagt, wunderbar, es stimmt, denn nun bin ich Kind des himmlischen Vaters, preis den Herrn. Amen. Pause.